Deutschlandfunk Doku.
Wir sind schon sehr sparsam.
Wir drohen wirklich zurückzufallen im internationalen Vergleich. Wir müssen in unsere Zukunft investieren, sonst geht der Standort hier wirklich vor die Hunde. Und da steht die Schuldenbremse uns einfach ganz klar im Weg.
Nun, ich sage denjenigen, die vor allen Dingen sich an der Schuldenbremse abarbeiten, dass sie doch zunächst einmal den Schritt wagen sollten, auf der Ausgabenseite Prioritäten zu setzen.
Auf der Schuldenbremse. Wie viel Schulden verträgt der Staat? Von Vivien Leue.
Wenn Sie einmal hinter sich blicken, dann sehen wir die Silhouetten unserer Großhoch-ÖV. 1 und 2.
Das Werksgelände von ThyssenKrupp Steel in Duisburg. Eines der größten Industriequartiere Deutschlands. Fast 5-mal so groß wie das Fürstentum Monaco. Knapp 14.000 Menschen arbeiten hier.
Wir haben ja hier auf dem Werksgelände insgesamt 4 Hochöfen, die am Tag bis zu 30.000 Tonnen Roheisen schmelzen können.
Eine ThyssenKrupp-Mitarbeiterin führt uns Journalisten herum. Wir gehen in das Oxygenstahlwerk 2. Mehr als 5 Millionen Tonnen Stahl können allein in dieser Halle pro Jahr produziert werden.
Und wenn wir jetzt nach links schauen, da...
In einer hallenhohen Konstruktion aus Stahl und Stein ist ein riesiger Behälter zu sehen, der Konverter.
So, jetzt nähert sich die erste Schrottmulde.
Feuer lodert auf, es zischt und dampft. Hier wird das zuvor erzeugte Roheisen mit Eisenschrott zu Rohstahl geschmolzen. Für den Betrieb der Hochöfen wird klimaschädliche Kokskohle verfeuert. Die Stahlindustrie hat deshalb ein Kohlendioxidproblem. Sie stößt zu viel davon aus. Wieder draußen zeigt die ThyssenKrupp-Mitarbeiterin in die Zukunft.
So, und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir schauen zwischen diesen beiden Gebäuden durch, ein paar hundert Meter dahinter, da ist dieses Baufeld, auf dem wird dann dort die erste Direktreduktionsanlage in Betrieb gehen.
Eine Direktreduktionsanlage kommt ohne Kokskohle aus. Sie braucht Erdgas oder später Wasserstoff, um Stahl zu schmelzen. Ende 2026 will ThyssenKrupp die neue Anlage in Betrieb nehmen. Es wäre die erste dieser Art in Deutschland.
Und wir sparen dann, wenn wir grünen Wasserstoff einsetzen, zukünftig bis zu 3,5 Millionen Tonnen CO2.
Der Bau der Anlage sowie die Umstellung auf Wasserstoff kosten rund 3 Milliarden Euro. Einen großen Teil davon bezahlt der Staat, also der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen. Damit die deutsche Stahlindustrie wettbewerbsfähig bleibt und gleichzeitig Klimaziele erreicht werden. Damit wäre allerdings erst einer der 4 Hochöfen des größten europäischen Stahlstandorts ersetzt. Mindestens 12 Milliarden Euro wären nötig, allein für dieses Werk, schätzt die IG Metall.
Ich würde es auf jeden Fall dramatisch nennen.
Klaus Wittig ist in der IG Metall und Betriebsrat.
Ich bin 64 Jahre alt, mache jetzt im September mein 50. Arbeitsjahr voll, aber im Oktober Schluss, dann bin ich in Rente. Ich habe 25 Jahre davon im Stahlwerk Oxwo, was wir gerade besichtigt haben, gearbeitet, überwiegend auch am Kran, aber auch am Konverter und kenne deswegen die Arbeitswelt hier ganz gut.
Stahl ist leicht und formbar, zugleich aber sehr stabil. Er wird für den Hochbau Brücken, Autos, Panzer oder Windkrafträder gebraucht.
Und wenn man das in diesen Zusammenhängen sieht und sieht, wie innovativ Stahl ist und wie viel Stahl zum Umweltschutz, aber auch zur Sicherheit mit beiträgt, wenn man das alles mit in Betracht zieht, dann müssten eigentlich in der ganzen Republik die Alarmglocken angehen.
2 Millionen Arbeitsplätze hängen laut IG Metall an der deutschen Stahlherstellung.
Was brauchen Sie für die Zukunft?
Für die Zukunft brauchen wir Geld. Ja.
Wo soll das Geld herkommen? Die Wirtschaft sagt, alleine schafft sie die Transformation nicht. Der Staat aber kann solche Summen auch nicht ohne weiteres stemmen. Nicht, weil sich die Regierung kein Geld besorgen könnte, sondern weil es sich der Bundestag verboten hat. Durch die Schuldenbremse. Die Neuverschuldung des Staates ist im Grundgesetz gedeckelt. Sie darf 0,35% des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten. Es gibt nur zwei Ausnahmen im Artikel 115.
Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese Kreditobergrenzen aufgrund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten werden.
An der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf steht ein langer, geschwungener Glasbau, das Ökonomikum. Drei Stockwerke direkt an einem kleinen See gegenüber der großen Universitätsbibliothek. Hier lehrt Jens Südekum, Professor für internationale Volkswirtschaftslehre am Düsseldorf-Institut für Wettbewerbsökonomie.
Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Sehr schön.
Kommen Sie rein. Hallo.
Hallo.
Ein bisschen wir haben uns über die letzten 20, 30 Jahre so peu à peu kaputt gespart. Es gibt ja Berechnungen, wie groß ist der öffentliche Kapitalstock, die öffentliche Infrastruktur. Und da sieht man dann eben, dass seit über 20 Jahren wir eine Nettoinvestitionsquote im negativen Bereich haben. Wir haben von der Substanz gelebt und die bröckelnde Infrastruktur, die uns an allen Strecken, an allen Orten auffällt, angefangen bei der Bahn, den Funklöchern, die wir lange Zeit hatten, das sind dann sozusagen die Dinge, wo es dann der Öffentlichkeit auch auffällt.
Jens Südekum sitzt im wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Zukunftssorgen der Industrie teilt der Ökonom.
Diese Transformation, sowas hat es in der Wirtschaftsgeschichte eigentlich noch nie gegeben. Und dann ist klar, da brauchen wir nicht nur die Investitionen wie früher, die man ohnehin immer mal braucht, um alten Kapitalstock zu ersetzen, um auch Erweiterungen zu finanzieren, sondern wir brauchen nochmal extra mehr, um einfach diese Sonderaufgabe der Transformation überhaupt schaffen zu können.
Der Bundesverband der deutschen Industrie errechnete jüngst einen zusätzlichen staatlichen Finanzierungsbedarf von bis zu 400 Milliarden Euro für die kommenden 10 Jahre. Für Verkehrswege, Klimaschutz, den Wohnungsbau, aber auch für Kitas und Schulen.
Wir investieren viel zu wenig in die öffentliche Infrastruktur. Die Unternehmen investieren viel zu wenig in ihren eigenen Kapitalstock, in eigene Technologien. Wir drohen wirklich zurückzufallen im internationalen Vergleich. Wir müssen in unsere Zukunft investieren, sonst geht der Standort hier wirklich vor die Hunde. Und da steht die Schuldenbremse uns einfach ganz klar im Weg.
Für den Bundeshaushalt 2024 teilt das Bundesfinanzministerium auf seiner Webseite mit:
Der Bundeshaushalt kommt nach 4 Jahren wieder ohne Notlagenkredite aus und kehrt zur Einhaltung der regulären Obergrenze für die Nettokreditaufnahme zurück.
Die Schuldenbremse wird eingehalten. Neue Notlagenkredite, wie sie zum Beispiel für die Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgenommen wurden, gibt es nicht.
Nein, die Schuldenbremse, die wir aktuell haben, die im Grundgesetz steht, ist nicht mehr zeitgemäß. Sie hat vielleicht zum Zeitpunkt ihrer Einführung im Jahr 2009, das war ja kurz nach der Finanzkrise, wo ja dann durch die Rettungsprogramme des Staates die Schuldenquote ja extrem in die Höhe geschossen ist. Da kann man das vielleicht noch nachvollziehen, wie man damals auf diese Idee kommen konnte. Aber heute haben wir ganz andere Probleme.
Für den angeschlagenen Hypothekenfinanzierer Hypo Real Estate treten die Bundesregierung und einige Banken mit einer milliardenschweren Bundesbürgschaft ein. Der Anteil, für den die deutschen Steuerzahler gerade stehen müssen, über 26 Milliarden Euro.
There's no question that this is in the process of outstripping anything I've seen. And it still is not resolved and it still has a way to go.
Diese ernste globale Finanzmarktkrise wird tiefe Spuren hinterlassen. Die USA werden ihren Status als Supermacht des Weltfinanzsystems verlieren.
Wir sind weit und breit das einzige Land, das eine solche Art von Selbstbindung getroffen hat, um nach der Mitte des nächsten Jahrzehnts einen ganz klaren, nachhaltigen Wachstumspfad zu gehen.
Wie war das damals bei der Einführung der Schuldenbremse, Ende der 2000er Jahre? Der Ökonom Lars Feld gilt als einer der Väter und leidenschaftlichsten Verfechter der deutschen Schuldenbremse. Er hat jahrelang in der Schweiz geforscht. Dort gilt eine ähnliche Regel schon seit 2003. Mittlerweile ist Lars Feld Professor für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Er ist per Studioleitung aus Freiburg zugeschaltet.
Ja, legen wir los.
Schuldenbremse, genau. Vielleicht fangen wir mal wirklich ganz vorne an. Was sollte die Schuldenbremse denn damals 2009 leisten und wie kam es sozusagen überhaupt zu ihr?
Fiskalregeln ganz allgemein sollen dafür sorgen, dass der Staat eine solide Finanzpolitik betreibt. Und zwar einerseits, weil man an der Schnittstelle zur Geldpolitik eben häufig in der Vergangenheit festgestellt hat, dass eine unsolide Finanzpolitik mit Inflationstendenzen einhergeht, manchmal auch mit schwierigeren Verhältnissen wie Hyperinflationen.
Unsolide Finanzpolitik. Das heißt übersetzt: Der Staat nimmt Schulden auf, um mehr auszugeben, als die Wirtschaft leisten kann. Dann steigen die Preise. Und zusätzlich belasten Zins und Tilgung den Haushalt. Ein Anreiz für Regierende, die Inflation hochzuhalten. Denn damit verlieren die Schulden real schneller an Wert. Solche Sorgen kursierten spätestens auch ab 2007 in Deutschland. Damals brach die weltweite Finanzkrise aus. Staaten verschuldeten sich stark, um Banken und Finanzinstitute zu retten. Zur selben Zeit setzten Bundestag und Bundesrat die Föderalismuskommission II ein. Sie sollte vorschlagen, wie die Bund-Länder-Finanzbeziehungen modernisiert werden können. Sie erarbeitete dabei auch die Eckpunkte zur Schuldenbremse.
Es hat die Finanzkrise sicherlich auch als Katalysator, aber die eigentlichen Gründe liegen darin, dass wir im Zeitablauf seit etwa Mitte der 1970er Jahre einen Anstieg der Staatsverschuldung von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen, also des Gesamtstaates, in Prozent des Bruttoinlandsprodukts der jährlichen Wirtschaftsleistung bekommen haben. Das ist ein trendmäßiger Anstieg.
Die deutsche Staatsschuldenquote lag Anfang der 1970er Jahre bei 20%. 1994 durchbrach die Quote die 50%-Marke. 10 Jahre später lag sie bei über 60%, mit weiter steigender Tendenz. Erst mit der Einführung der Schuldenbremse, erklärt Lars Feld, sei dieser Trend durchbrochen worden.
Nun, man muss einerseits feststellen, dass Fiskalregeln allgemein, ob Sie die nun Schuldenbremse nennen oder wie auch immer, in der Welt in vielen Ländern existieren. Auch im historischen Vergleich sieht man, dass Schuldenregeln jetzt nichts Neues sind, was man 2009 eingeführt hat.
Schon die Verfassung des Kaiserreichs von 1871 hatte eine Schuldenregel, die Weimarer Republik ebenso.
Und die Gründe für diese Schuldenregeln waren immer die gleichen, zu verhindern, dass es in dem Bundesgebiet, um das mal so auszudrücken, auch fürs Kaiserreich, irgendwelche Tragfähigkeitsprobleme auftreten. Also ja, eine Schuldenkrise entsteht. Das war immer die Sorge, weswegen man Schuldenregeln eingeführt hat.
Was bedeutet Schuldentragfähigkeit? Sie drückt aus, ob ein Staat seine Schulden langfristig zurückzahlen und die Zinsen bedienen kann. Eine hohe Schuldenquote galt dabei lange als Zeichen für eine geringe Schuldentragfähigkeit.
Und man muss daran erinnern, dass die US-Ökonomen Rogoff und Reinhardt vor kurzem in einer vielbeachteten Untersuchung dargelegt haben, dass er bei einem bestimmten Verschuldungsgrad der öffentlichen Haushalte das Wirtschaftswachstum durch öffentliche Verschuldung nicht mehr gesteigert wird, sondern gedämpft wird.
Wolfgang Schäuble, Bundesfinanzminister von 2009 bis 2017. Die US-Ökonomen Kenneth Rogoff und Carmen Reinhardt hatten 2010 eine Studie veröffentlicht zum Zusammenhang von Schulden, Wachstum und Inflation in insgesamt 44 Ländern. Das Fazit der Harvard-Wissenschaftler: Ab einer Schuldenquote von 90% fällt das Wirtschaftswachstum ab. Die 90%-Quote galt damit als Kipppunkt. Ökonomen, Politiker und Notenbanken zitierten sie. Doch ein paar Jahre später rechnete ein Student die Ergebnisse von Rogoff und Reinhardt nach und entdeckte einen Fehler in einer Excel-Tabelle. Die 90%-Marke, sie war damit zumindest wissenschaftlich vom Tisch. Auch wenn es keine harte Grenze für die Schuldentragfähigkeit gibt, steigende Zinsbelastungen durch immer höhere Schulden können problematisch werden. Jens Südekum?
In der modernen Sichtweise der Volkswirtschaftslehre geht es letztlich um den Vergleich von nominalem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und der nominalen Zinslast.
Also wie stark wächst die Wirtschaft und wie stark die Zinsen auf Schulden? Wenn die Wirtschaft stärker wächst als die Zinslast des Staates, ist alles in Ordnung.
Das ist quasi, sagen wir mal, die notwendige Bedingung, dass Schuldentragfähigkeit gewährleistet ist.
In den letzten Jahren war es leider anders. Die Zinslast stieg stärker als das Wachstum. Die Corona-Pandemie, der Energiepreisschock und wegen der Inflation ein genereller Anstieg der Zinsen, während zugleich die Wirtschaft in eine Rezession rutschte.
Wir haben expansive Finanzpolitik in der Corona-Krise gehabt.
Also viel ausgegeben, auch Schulden finanziert, erklärt Lars Feld. Auf der anderen Seite gab es weniger zu kaufen. Lieferketten waren unterbrochen, viele Stellen unbesetzt.
Diese Knappheiten wurden nicht behoben und stattdessen hat man die Nachfrage hochgehalten. Und das sorgt halt für die Inflation, die wir bekommen haben.
Ein Blick in die USA mache dieses Risiko noch deutlicher.
In der Tat muss man sagen, dass die in den USA ja noch viel stärker expansive Fiskalpolitik zu Zeiten der Corona-Krise auch eine höhere Inflation verursacht hat. Das ist sicherlich auch auf die Finanzpolitik zurückzuführen.
Hat uns also die Schuldenbremse vor Schlimmerem bewahrt? Jens Südekum hält dagegen. Der US-Wirtschaft gehe es anders als der deutschen weiterhin recht gut. Zugleich baue das Land zukunftsfähige Infrastrukturen auf, treibe die Transformation voran. Und das mit einer weit über 120-prozentigen Schuldenquote.
Es gibt mittlerweile eine Reihe von Ländern, die weit oberhalb der 90% liegen. Großbritannien, die USA vor allem. Von Japan will ich gar nicht reden. Die haben 250%. Trotzdem ist nirgends so eine Spirale in Gang gekommen. Man sagt, da ist jetzt alles den Bach runtergegangen, weil die Schuldenquote plötzlich höher als 90% eines Bruttoinlandsprodukts liegt.
Im US-Bundesstaat Indiana an der Universität von Notre Dame lehrt der deutsch-amerikanische Ökonom Rüdiger Bachmann. Werden die USA bald sparen müssen?
Die USA ist faktisch der größte Kapitalmarkt der Welt, der liquideste Kapitalmarkt der Welt und die amerikanischen Staatsanleihen in dem Sinne dann tatsächlich von ihrer Masse her die sichersten Staatsanleihen der Welt.
Aktuell sind US-Staatsanleihen in Höhe von knapp 25 Billionen Euro im Umlauf.
Man nennt das das Exorbitant Privilege der USA. Das heißt also mit anderen Worten, sie stellen eben durch ihre Institutionen einen so großen Kapitalmarkt, einen so liquiden und sicheren Kapitalmarkt der Welt als öffentliches Gut bereit sozusagen, dass sie, die Amerikaner sind in der Lage, relativ günstig immer wieder aus der Welt sich zu finanzieren.
Auf 10-jährige Staatsanleihen zahlen die USA aktuell 4,5% Zinsen. Deutschland erhält das Geld günstiger, zu 2,5%. Dennoch nehmen die USA fleißig weiter Geld auf. Allein der Inflation Reduction Act zur Ankurbelung der Wirtschaft ist mehr als 430 Milliarden US-Dollar schwer.
Geht das unbegrenzt? Nein, natürlich nicht. Auch da muss man sich anschauen, wie sind die Entwicklungen. Und die Entwicklungen in den USA sind in der Tat gar nicht so rosig, weil wir tatsächlich wirklich explodierende, also wenn sich die Politik nicht ändert, explodierende Schuldenstände bekommen werden oder Schuldenquoten bekommen werden.
Eine Schuldenbremse in der Verfassung kennen die USA nicht. Aber es gibt eine gesetzlich festgelegte Schuldenobergrenze. Sie lag zuletzt bei rund 31 Billionen US-Dollar.
Im Grunde genommen ist die USA noch verrückter. In dem Sinne noch verrückter, dass wir unsere Abgeordneten entscheiden lassen, zunächst mal in einem Haushaltsgesetz über die Einnahmen, die Steuereinnahmen und die Ausgaben des Staates. Ja, das ist ein ganz normales Haushaltsgesetz. Und dann wird noch mal separat darüber abgestimmt, über die Schuldenaufnahme, beziehungsweise ob die Schuldenaufnahme, die dafür dann notwendig ist, um diese Ausgaben, gegeben die Einnahmen, zu finanzieren.
Heißt, zuerst wird der Bedarf ermittelt und festgelegt. Dann darüber abgestimmt, ob dafür auch Schulden aufgenommen werden dürfen.
Und da steht dann tatsächlich ein Dollarbetrag, so, keine Ahnung, x Trillionen Dollar oder so, steht da drin im Gesetz. Ja? Also völlig verrückt eigentlich, wenn man sich's überlegt.
Vor allem dann, wenn diese Schulden die Obergrenze übersteigen würden, die per einfachem Gesetz festgelegt ist.
Wir kriegen dann in den USA so politisches Theater immer mal wieder, sogenannte Government Shutdowns. Also da gibt es dann mal so 14 Tage, werden dann die Staatsbeamten nach Hause geschickt, weil die Regierung gerade keine Ausgaben tätigen kann, weil eben diese Schuldenobergrenze nochmal erhöht werden muss, beziehungsweise nicht erhöht wird, weil in Washington eben politisches Theater gemacht wird. Bisher haben sie es dann immer irgendwie sich geeinigt, ist schon klar. Also aber das ist so ein typisches politisches Ritual in den USA.
Klar sei das chaotisch, sagt Bachmann.
Allerdings scheint es bisher jedenfalls die Kapitalmärkte und die Geldgeber und die Anleger der Welt noch nicht zu beunruhigen. Denn wie gesagt, was ist denn die Alternative? Also wenn ich einen Haufen Sparwünsche habe, wo gehe ich hin? Gehe ich nach China, kann ich nicht hingehen. Das ist ein Land, dessen Institutionen ich nicht traue. Kann ich nach Europa gehen? Ja, Deutschland stellt diese Staatsschulden ja gerade nicht zur Verfügung wegen der Schuldenbremse. Also wo sollen die Anleger der Welt hingehen? Schweiz ist viel zu klein. Natürlich kann man auch in die Schweiz gehen, aber wie gesagt, das ist von der Masse her einfach nicht da. Und insofern bleibt am Ende immer noch die USA, immer nur die USA für so eine sichere Anlage.
Auch Rüdiger Bachmann sagt, eine harte Grenze, ab der Staatsverschuldung schädlich ist, existiere nicht.
Also insofern kommt es immer wieder darauf an, eine 200% Schuldenquote für Griechenland ist gefährlicher als für USA, Deutschland oder Japan. Ist einfach so. Es gibt einfach bestimmte Länder, die dieses Privileg haben, weil sie einen großen Kapitalmarkt und einen guten Kapitalmarkt bereitstellen, dass sie sich höher verschulden können als andere. Das ist aber auch im Privaten so. Wenn sie viele Sicherheiten haben, dann können sie sich zum Beispiel mehr verschulden als jemand, der weniger Sicherheiten hat. Und so ähnlich ist es eben auch bei den Staaten.
Und wie steht es um die deutschen Sicherheiten und Kreditwürdigkeit? Bachmann lacht. No problem.
In Deutschland haben wir ja die absurde Situation, dass die Schuldenstandsquote immer weiter nach unten geht. Und eigentlich nur durch Krisen temporär mal erhöht wird und dann immer weiter nach unten geht. Der deutsche Staat hat einfach einen ganz anderen Spielraum noch.
Hier der produzierende Standort mit der Verzinkerei. Und dann haben wir drüben noch das Forschungs- und Entwicklungszentrum.
In Gelsenkirchen sitzt das mittelständische Unternehmen Zink. 2000 Mitarbeitende hat es in Deutschland, den Benelux-Ländern, Frankreich und Polen. Zink schützt Stahl vor Korrosion mittels verschiedener Verfahren und Beschichtungen. Ein Familienunternehmen in vierter Generation. Aktueller Chef ist Lars Baumgürtel.
Dann haben wir in NRW 7 Standorte, insgesamt 50.
Der Unternehmenschef läuft in eine der großen Werkshallen. Durch das Dach strömt Tageslicht auf rostbraune Stahllager und silberverzinkte Bauteile. Unter dem hohen Hallendach hängen Schienen, über die der Rohstahl zu den Zinkbädern gebracht wird.
Hier wird das Material vorbehandelt, also der Stahl wird gereinigt. Hier ist das Zinkbad, das ist jetzt abgedeckt, weil wir da die letzte Tauchung gemacht haben, die ist auch noch warm. So, sondern wenn wir nicht produzieren, kommt Deckel drauf. Und dann sehen Sie das, was rauskommt, nämlich das, was verzinkt wurde.
Lars Baumgürtel zeigt auf eine im Boden verbaute Wanne.
Das Geld sozusagen liegt hier unter der Erde. Da haben wir die Ofenanlage, das Herzstück, da wo die Wertschöpfung tatsächlich passiert. Und in diesem Ofengebilde, also in dem Kessel, der dann im Ofen steht, sind dann etwa 800 Tonnen Zink drin.
Der Ofen muss, ähnlich wie bei ThyssenKrupp, ständig laufen. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das kostet Energie, die bei Zink aus Gasquellen kommt, aber hoffentlich bald aus grünem Wasserstoff.
So, passt das hier alles für Sie?
Wunderbar.
Ja?
Ja.
Für das Interview gehen wir in einen Besprechungsraum.
Bei uns sind die Investitionen in die Anlagentechnik immer langfristig gedacht. Also wenn wir beispielsweise hier unsere Ofenanlagen für die Prozesswärme wechseln, dann ist der erwartete Horizont für den Betrieb einer neuen Anlage 40 Jahre oder teilweise sogar mehr. Das ist in anderen Industrien ähnlich, ob das jetzt Glas ist oder Stahl. Insofern ist es übrigens dann auch nicht ganz unwesentlich, dass man weiß, zu dem Zeitpunkt der Investition, mit welchem Energieträger zum Beispiel darf man dann zukünftig rechnen.
Zink hat sich mit anderen lokalen Industrien und Unternehmen zusammengeschlossen. Zum Klimahafen Gelsenkirchen. Sie versuchen gemeinsam das Thema Wasserstoff voranzubringen.
Das ist ganz klar. Wir können uns als Nachfrager aus der Industrie Wasserstoff wünschen, wie wir wollen. Wenn die Infrastruktur dazu nicht entsprechend investiert wird, wenn es keine Verknüpfung gibt zwischen Erzeugung, die woanders stattfinden wird aus unserer Sicht, also es wird um importierten grünen Wasserstoff gehen, und die Nachfrage, dann wird am Ende der Markthochlauf für einen interessanten Energieträger wie Wasserstoff nicht funktionieren.
Der Staat muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass der Wasserstoff demnächst bis nach Gelsenkirchen kommt. Und zwar bald. Neue Investitionen stehen bei vielen Unternehmen derzeit auf Halt.
Ich glaube, wenn man dort klare Signale setzen würde, würde ein erheblicher Teil der Investitionen, die derzeit nicht getätigt werden oder noch schlimmer dann nicht in Deutschland getätigt werden, die würden dann im Grunde genommen freigegeben werden können. Und dann hätten wir den vielleicht auch derzeit so wichtigen Impuls, wie es letztendlich mit der Wirtschaft und mit der Industrie dann weitergehen könnte.
In Belgien hat Lars Baumgürtel schon entsprechende Verträge geschlossen.
Wir betreiben ihren Netzausbau auch sehr, sehr schnell und radikal voran. Und danach kriegen wir an zwei Standorten 2026 bzw. 2027 ein Angebot an Wasserstoff.
Von Deutschland erwartet der Unternehmer
eine konkrete Zusage, dass aus meiner Sicht das Recht von energieintensiven Unternehmungen auf Energieversorgung dann auch staatlicherseits unterstützt wird. Das sind tatsächlich Investitionen, die muss der Staat tätigen und das muss er schnell tun.
Ob das über Schulden passiere oder aus dem laufenden Haushalt, müsse die Politik entscheiden, sagt Baumgürtel.
Aber bitte, es sollte dann irgendwann mal entschieden werden, damit man Klarheit hat.
Die Hochwasserlage im Süden Deutschlands bleibt angespannt.
Sehr angespannt ist die Lage auch in Teilen von Baden-Württemberg. Einige Pegel sind gestiegen, auch Erdrutsche gab es, zum Beispiel in Schwäbisch Gmünd. Hier entgleiste ein ICE, nachdem er in einen Erdrutsch gefahren ist.
Aufgrund von Hochwasserschäden geht auf verschiedenen Strecken gar nichts mehr. Am Morgen musste die Bahn einige Verbindungen Richtung Süden deshalb komplett streichen.
Wie heißen Sie denn hin? Obergeschoss.
Zu Frau Schnitzer, zum Wirtschaft.
Ja, ich da.
Super, danke.
An der Ludwig-Maximilians-Universität München lehrt Monika Schnitzer. Sie ist Professorin für komparative Wirtschaftsforschung und Chefin des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, kurz die Wirtschaftsweisen. Der Interviewtermin mit ihr musste um 2 Wochen verschoben werden. Die Überschwemmungen hatten eine Reise nach München unmöglich gemacht.
Hallo, grüße Sie. So, jetzt haben Sie es ja geschafft.
Sehr schön, ja, gut.
Kommen Sie doch rein.
Monika Schnitzer sitzt in ihrem Büro in einem Altbauflügel der Wirtschaftsfakultät an der Ludwigstraße, nördlich der Innenstadt.
Ich glaube, das Hochwasser hat erst einmal gezeigt, dass man viel mehr vorsorgen muss. Und da würde für mich erstmal auch dazugehören, dass die Privatleute sich auch absichern, dass es eine Pflichtversicherung gibt.
Damit der Staat nicht einspringen muss.
Gleichzeitig müsste man natürlich dafür sorgen, dass Vorsorge getroffen wird mit entsprechenden Hochwasserschutzmaßnahmen. Und die Frage ist, wie das jetzt finanziert werden kann. Und hier kommt jetzt tatsächlich ins Spiel, hat der Staat genügend Geld, haben die Kommunen, haben die Länder genügend Geld?
Im regulären Haushalt sei kein Platz für solche Sondermaßnahmen.
Das sind ja Maßnahmen, die auch für viele Jahre dann wirken sollen. Das wäre ein klassisches Gebiet, wo man über Schuldenfinanzierung nachdenken sollte. Denn es hilft nicht nur der jetzigen Generation, es hilft dann allen weiteren Generationen. Also hier wäre Schuldenfinanzierung in der Tat sehr überlegenswert.
Die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form lässt das aber nur bedingt zu.
Unter den aktuellen Vorgaben kann man in einer Notlage die Schuldenbremse aussetzen. Man kann also argumentieren, das sind jetzt so wichtige und so hohe Probleme, die wir hier zu bewältigen haben, die nicht selbst verschuldet sind, das ist ganz entscheidend, und die so nicht absehbar waren, dass man tatsächlich die Schuldenbremse aussetzen kann. Ein Problem dabei ist allerdings, das kann man nur für das laufende Kalenderjahr.
Im Falle der jüngsten Überschwemmungen, also für dieses Jahr, 2024.
Das Problem ist aber, all das, was es dann aufzubauen gibt, wieder aufzubauen gibt, beziehungsweise was dann wirklich Investitionen in die Zukunft ist, die ganzen Hochwasserschutzmaßnahmen, die werden ja nicht innerhalb von wenigen Monaten erledigt sein. Es ist allerdings nicht möglich, und das hat das Bundesverfassungsgerichtsurteil ganz klar gemacht, es ist nicht möglich zu sagen, ja, dann machen wir einen hohen Kredit und den geben wir dann erst im nächsten Jahr aus. Das geht nicht.
Stattdessen müsste im nächsten Jahr im neuen Haushalt wieder mit einer Notlage argumentiert werden.
Und das wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Und das ist genau der Punkt, wo wir als Sachverständigenrat, aber viele andere auch sagen, Da ist die Schuldenbremse falsch ausgestaltet.
Das Bundesverfassungsgericht erklärte im November 2023 das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 für nichtig. Es sei nicht vereinbar mit dem Grundgesetz, denn
erstens hat der Gesetzgeber den notwendigen Veranlassungszusammenhang zwischen der festgestellten Notsituation und den ergriffenen Krisenbewältigungsmaßnahmen nicht ausreichend dargelegt.
Zweitens widerspricht die zeitliche Entkoppelung der Feststellung einer Notlage vom tatsächlichen Einsatz der Kreditermächtigungen den Verfassungsgeboten der Jährlichkeit und Jährigkeit. Die faktisch unbegrenzte Weiternutzung von notlagenbedingten Kreditermächtigungen in nachfolgenden Haushaltsjahren ohne Anrechnung auf die Schuldenbremse bei gleichzeitiger Anrechnung als Schulden im Haushaltsjahr 2021 ist demzufolge unzulässig.
Dringender denn je brauche es jetzt eine Reform der Schuldenbremse, sagt die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer.
Wir sollten für Notfälle, wenn die Ausnahmeregel gezogen wird, die nicht auf ein Jahr begrenzen, sondern sollten sagen, die Folgewirkungen, die gelten ja noch eine Reihe von Jahren. Beispielsweise 3 Jahre. Und dann würde man sagen, okay, man kann Kredite für 3 Jahre aufnehmen und dann tatsächlich mit der Zeit alle Baumaßnahmen tätigen, die so begründet sind.
Der Sachverständigenrat hat einen Reformvorschlag vorgelegt. Die Mehrjährigkeit von Notfallmaßnahmen ist ein Punkt daraus. Aber auch außerhalb von Notlagen müsse die Schuldenbremse gelockert werden, meinen die Wirtschaftsweisen. Schnitzer hat mit ihrem Team berechnet, wie sich die Schuldenstandsquote Deutschlands entwickelt, sollten wir weiter bei der aktuellen Gesetzeslage bleiben.
Wir haben festgestellt, selbst wenn es immer wieder mal eine Notlage, eine Ausnahmeregel gibt, auch wenn die Konjunktur mal schlecht läuft, dann wird man trotzdem bei exakter Einhaltung der bisherigen Regel die Schuldenstandsquote immer weiter nach unten treiben. Aktuell liegen wir bei knapp über 60%. Wir wären in einigen Jahren, Jahrzehnten bei um die 40%. Das ist viel restriktiver, als wir sein müssen, um die Schuldentragfähigkeit des Landes zu sichern.
Stattdessen schlägt Monika Schnitzer ein Stufenmodell vor.
Wenn wir unterhalb der 60% Schuldenstandsquote sind, und das werden wir bald erreichen, dann wirklich einen höheren Spielraum zuzulassen von 1% des Bruttoinlandsprodukts. Das wäre also knapp 3-mal so viel, wie wir momentan haben. Und wenn wir dann wirklich über 60% sind, wie wir es gerade momentan noch erleben, zu sagen, dann 0,5% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist immerhin 1,5-mal so viel, wie wir momentan haben. Und erst wenn wir bei über 90% der Schuldenstandsquote sind, zu sagen, wir bleiben so restriktiv wie bisher, 0,35%.
Auch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben eigene Schuldenregeln, die sogenannten Maastricht-Kriterien von 1992. Sie besagen unter anderem,
das öffentliche Defizit darf nicht mehr als 3% des Bruttoinlandsprodukts betragen.
Der öffentliche Schuldenstand darf nicht mehr als 60% des Bruttoinlandsprodukts betragen.
Die Inflationsrate darf maximal 1,5% über jener der 3 preisstabilsten Mitgliedstaaten des Vorjahres liegen.
Und wenn man jetzt sich überlegt, wie kam es zu dieser 60% Schuldenstandsquotenregel für die Währungsunion, dann war das ein Wert, den man gegriffen hat, indem man sich angeschaut hat, wie hoch sind denn die Schuldenstandsquoten zu dem Zeitpunkt gewesen? Und man hat den Durchschnitt davon genommen und hat gesagt, das ist die Quote, auf die wir uns verständigen wollen. Also das war jetzt nicht wissenschaftlich in irgendeiner Form begründet.
Seit 2020 waren die Regeln wegen der Corona-Pandemie und später wegen des Ukraine-Krieges ausgesetzt. Eine Rückkehr zu den alten Kriterien schien nun aber nicht mehr sinnvoll. Über die Jahre hatte sich gezeigt, dass sie vor allem in hochverschuldeten Staaten zu harte Einschnitte forderten und kaum Spielraum für wachstumsfördernde Investitionen zuließen. Außerdem schafften sie es nicht, die Schuldenstände zu reduzieren. Seit April hat die EU deshalb neue Fiskalregeln. Die Defizit- und Schuldenkriterien von 3 bzw. 60% des Bruttoinlandsprodukts gelten zwar weiterhin, die Regeln für den Weg dorthin sind nun allerdings weniger streng und es gibt länderspezifische Abmachungen.
Ich denke, wir sind alle überzeugt davon, zu viel Schulden ist problematisch, auch weil, wenn die Zinsen höher sind, das den Staatshaushalt deutlich belastet. Man muss ja dann auch die Kreditzinsen bedienen. Aber gleichzeitig wäre es nicht sinnvoll zu sagen, ab dieser Schwelle alles schlimm und darunter alles gut. Auch da würde man, glaube ich, sich vertun.
Wahrscheinlich sei der Blick zur Schuldenhöhe aber auch ein Blick in die falsche Richtung.
Ich glaube, man muss vor allen Dingen erstmal verstehen, warum hilft eine Schuldenbremse, wofür hilft sie und wofür hilft sie nicht. Denn das ganz Entscheidende ist, wofür das Geld am Ende ausgegeben wird. Gar nicht mal so sehr wie viel, sondern wofür.
Das sei nicht allein eine ökonomische Frage, sondern auch ein politökonomisches Problem.
Man hat das typischerweise mit Politikern, Politikerinnen zu tun, die gerne etwas für ihr aktuelles Wählervolk tun. Und das führt dazu, dass man doch dazu neigt, Kredite aufzunehmen, denn das belastet die aktuelle Wählerschaft nicht, sondern erst die nächste Generation, wenn die Kredite zurückbezahlt werden. Man ist aber auch geneigt dazu, Geld auszugeben für Dinge, die den jetzigen Wählern zugutekommt und Wählerinnen. Beispielsweise in einer Rentenreform, die den aktuellen RentnerInnen hilft. Statt das Geld zu investieren in Straßen, in Brücken, in die Klimatransformation, alles, was wirklich auch längerfristig eine positive Wirkung hat.
Auch wegen dieser Problematik steht Ökonom und Politikberater Lars Feld weiter hinter der Schuldenbremse.
Es gibt einen kräftigen Einfluss von Interessengruppen in der Politik und es gibt auch die eigenen Interessen der Politiker, die natürlich auf Wiederwahl aus sind. Und das führt dann dazu, dass es schwer ist, ganz bestimmten Interessengruppen zu vermitteln, dass ihre Sondervorteile, die vielleicht irgendwann mal auch vernünftigerweise eingeführt worden sind, heute so nicht mehr fortbestehen können. Denken Sie an die Agrardieseldiskussion, die wir Anfang des Jahres gehabt haben.
Vor kurzem, lange nach den Bauernprotesten mit Dutzenden Traktoren vor dem Bundestag, habe sich herausgestellt, dass die Landwirte in den vergangenen Jahren recht gut verdient haben.
Trotzdem gab es diesen Widerstand gegen die Kürzung einer solchen Steuersubvention. Und das ist im Grunde immer wieder das Problem. Wenn dann konsolidiert werden muss, hat jeder irgendeinen Grund zu sagen, bei mir jetzt nicht.
Also empirisch zeigt sich natürlich in der Forschung schon, so in der Tendenz würde man schon sagen, dass wir sowas sehen wie in Wahlzyklus, also dass vor den nächsten Wahlen tendenziell eher eine expansive Fiskalpolitik betrieben wird.
Georg Wenzelburger ist Professor für komparative Europaforschung an der Universität des Saarlandes. Wenzelburger hat solche Zyklen untersucht, insbesondere im Hinblick auf Staatsausgaben im sozialen Bereich, der in vielen Ländern den größten Haushaltsposten darstellt.
Also wir haben geschaut, inwieweit expandieren eigentlich Regierungen vor Wahlen sozialpolitische Leistungen und kürzen dann wieder danach. Und man sieht in der Tat sozusagen so eine U-förmige Dynamik. Also U-förmig deshalb, weil man sagt, okay, direkt nach Wahlen ist es so, dass Regierungen erstmal ihre sozialpolitischen Versprechen, in der Regel sind die expansiv, erfüllen müssen. Das heißt, da wird jetzt nicht gekürzt. Dann geht sozusagen in das U hinunter. Dann sieht man, dass tendenziell in der Mitte einer Legislaturperiode sozialpolitische Leistungen gekürzt werden, zurückgenommen werden, um dann wieder vor Wahlen eher sozialpolitische Leistungen zu expandieren.
Regelungen wie die Schuldenbremse helfen, diesem Phänomen entgegenzuwirken. Wie Staaten ihre Haushalte aufstellen und konsolidieren, wie sehr sie sparen oder nicht, das sei auch eine kulturelle Frage, sagt der Politikwissenschaftler.
Ich kann mich sehr gut erinnern an meine Forschungen, auch im Vergleich zwischen Frankreich und Deutschland beispielsweise, wo mir im Interview mit Mitarbeitern des Finanzministeriums relativ deutlich auch gemacht wurde, naja, es ist halt in Frankreich, wir haben sozusagen eine andere Art, über Verschuldung nachzudenken als in Deutschland. Und wir hatten das dann so ein bisschen im Interview mit dem Finanzminister auch besprochen. Und da kam schon raus, dass er eben auf Deutschland sieht als ein Land, das geprägt ist von Inflationsangst. Und das hat sicher was auch mit Traditionen zu tun. Das hat was damit zu tun, wie man vielleicht auch bestimmte Erfahrungen gemacht hat in der Geschichte.
Belastet uns diese historische Hypothek immer noch?
Wir sind schon sehr sparsam,
sagt Monika Schnitzer. Wir dürften uns aber durchaus trauen, davon etwas abzurücken.
Wir sehen in anderen europäischen Staaten viel höhere Schuldenstandsquoten als bei uns. Die sind teilweise über 100%. Das ist nicht notwendigerweise etwas, was wir anstreben sollten, ganz sicher nicht. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass das wirklich einen Spielraum aufzeigt, der doch mehr erlauben kann, als wir momentan uns gestatten.
Wichtig sei vor allem, dass Deutschland jetzt verlässlich zeige, wohin es geht, in welche Infrastrukturen und Bereiche langfristig investiert werde.
Die Investitionen, die sind eben auch deswegen so kritisch, weil man nicht Investitionen mal einfach an- und dann wieder abschalten kann. Das ist ganz sicher beim Straßenbau so. Wenn ich sage, nach Kassenlage, so viel Geld ist übrig, jetzt investiere ich das in den Straßenbau, dann stelle ich fest, jetzt habe ich Geld, aber dann sagt die Wirtschaft, ja, aber wir haben jetzt keine Kapazität, wir haben gar nicht so viele Leute, so viele Maschinen, um jetzt nochmal eine extra Straße zu bauen. Was dann passiert, ist einfach, die Preise gehen nach oben und damit ist das Geld zwar ausgegeben, aber eben nicht sinnvoll. Deswegen ist es ganz wichtig, diese Investitionen zu verstetigen, damit die Privatwirtschaft dann auch die notwendigen Kapazitäten bereithält.
Also nicht nach Kassenlage, sondern nach klar formulierten Plänen investieren. Wenn nötig, auch schuldenfinanziert.
Insofern braucht es dafür ganz andere Regeln. Die gibt es bisher noch nicht. Darüber denken wir auch viel nach, wie man diese Regeln finden kann. Denn ohne die richtigen Investitionen kommt auch die Wirtschaft nicht in Gang, haben wir nicht die Infrastruktur, die wir brauchen. Wir belasten dann auf andere Weise die nächste Generation. Die hat dann vielleicht keine Schulden, aber sie hat auch keine Straßen, die funktionieren, keine Eisenbahn, die funktioniert. Die hat nicht für den Klimaschutz Vorsorge getroffen. All das kann auch nicht im Sinne der nächsten Generation sein.
Lars Feld bleibt skeptisch. Zwar plädiert auch er für mehr zielgerichtete Investitionen, aber bitte ohne hohe Schulden.
Nun, ich sage denjenigen, die vor allen Dingen sich an der Schuldenbremse abarbeiten, dass sie doch zunächst einmal den Schritt wagen sollten, auf der Ausgabenseite Prioritäten zu setzen und dann zwischen Ausgaben- und Einnahmenseite Prioritäten zu setzen. Ich glaube, das ist das Wesentliche, was man jetzt zu leisten hat für den Bundeshaushalt 2025 und auch für danach.
Priorisierungen seien sinnvoll, sagt auch Jens Südekum, brächten aber bei weitem nicht den finanziellen Spielraum, den es jetzt bräuchte.
Die Tragik in der jetzigen Situation ist, eigentlich ist es klar, dass das so kommen wird, also dass die Schuldenbremse reformiert wird, aber wir schaffen es eben nicht sofort. Wir müssen jetzt quasi erstmal noch einen Sparhaushalt 2025 verabschieden, obwohl eigentlich alle wissen, dass das falsch ist. Aber wir sind so ineinander verkantet, dass es keinen Ausweg gibt. Also wir rennen so gesehen sehenden Auges in die falsche Richtung, weil wir eine Regel einhalten, von der wir auch wissen, dass es sie in ein, zwei Jahren wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Eigentlich nicht vernünftig, aber das ist so ein bisschen die Realität. Ja? Eigentlich müsste Deutschland was ganz anderes machen, weil der Rest der Welt tut eben wahnsinnig viel für die eigene Wirtschaft. Und wir blockieren uns ja selbst und verlieren einfach nur Zeit.
Auf der Schuldenbremse. Wie viel Schulden verträgt der Staat? Ein Feature von Vivien Leue. Es sprachen Judokus Krämer, Katharina Wolter und die Autoren. Ton und Technik Gunther Rose und Caroline Thon. Regie Claudia Katterneck. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024.